Ein Unternehmen kaufen ist in der Theorie gar nicht so schwer. Grundlagen sind eigentlich die gleichen, wenn ich ein Auto kaufe. Aber genau gleich über einem Auto braucht es eben doch ein technisches Verständnis, auf was man alles schauen muss, was kann einem alles auf die Füße fallen. Im Endeffekt ob man nachher nicht ein Auto, das keinen Motor drin hat.
Kaffee und Paragraphen. Der Podcast, der rechtliche Fragen von Unternehmern und Selbstständigen einfach verständlich beantwortet.
Hallo, das ist Milena, Host im Podcast Kaffee und Paragraphen. Und heute mit dem David mit einem besonders spannenden Thema, und zwar im Unternehmensverkauf. Sicher etwas, wo der ein oder andere auch schon mal darüber nachgedacht hat. Hoi David.
Hoi Milena, absolut. Das ist ein Evergreen. Und ich mag mich besinnen, wir haben ja schon mal so ein bisschen ganz allgemein über das Thema diskutiert.
Korrekt, im Kontext Dokumentation, oder?
Richtig, ja. Und jetzt gehen wir eigentlich einen Schritt weiter, einen Schritt tiefer und schauen wirklich mal so den Vertrag dazu an. Nicht das ganze Vorgeplänkel, sondern wirklich, jetzt haben wir das Unternehmen, jetzt wollen wir es verkaufen oder wir wollen es kaufen. Was gilt es da zu regeln?
Quasi Parteien stehen fest und wie weiter jetzt? Also gehen wir jetzt mal davon aus, ich wäre jetzt in dieser glücklichen Rolle, kann mein Unternehmen verkaufen. Auf was muss ich jetzt achten?
Ja, genau. Also, um nochmal vielleicht schnell ein bisschen Hintergrund zu geben, oder? Wir haben vielleicht irgendwann einmal eine Absichtserklärung unterzeichnet, so eine Letter of Intent oder
genau.
Memorandum of Understanding. Das können wir dann auch mal noch ein bisschen genauer anschauen. Es hat dann vielleicht auch schon so eine sogenannte Due Diligence stattgefunden. Also, man hat das Unternehmen durchleuchtet und jetzt tun wir da den Vertrag dazu erstellen. Das ist das, was wir heute anschauen.
Ja, das ist hochspannend und ich denke, jetzt nimmt es mich wirklich sehr Wunder, auf was muss ich denn da achten? Oftmals ist ja vielleicht eine der ersten Personen, die ja da involviert wird, auch der Treuhänder. Das heisst, wie funktioniert vielleicht auch jetzt gerade, wenn es um den Vertrag geht, zusammenspielt Treuhänder-Anwalt?
Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Und ich habe jetzt gerade wieder so einen aktuellen Fall. Da will ein Klient ein Unternehmen erwerben. Und er hat eigentlich mal so gestartet mit seinem Treuhänder zusammen. Weil vielfach kommt es so ein bisschen von den Zahlen her.
Klar, man muss ja mal einen Wert können festlegen.
Genau, also sie haben dann auch schon mal einen Wert festgelegt, basierend von diesem Jahresabschluss. Mittlerweile steht der ziemlich gut da und nicht nur so provisorisch. Und jetzt sind sie genau so ein bisschen gekommen auf mich und haben gesagt, du, jetzt brauchen wir aber noch einen Vertrag dazu, kannst du uns da helfen? Was auch klar ist, es ist ein Share-Deal, also man kauft das Unternehmen, indem man jetzt einfach die Aktien von dem Unternehmen kauft, mit das ganze Gefäß wird übernommen und nicht nur jetzt ein Asset-Deal, wo man einzelne Vermögenswerte daraus kauft. Das ist das. Und da bin ich jetzt eigentlich auf den Plan gerufen worden, um so einen Kaufvertrag jetzt zu erstellen. Und da muss man eigentlich auch daran denken, es ist Kaufrecht, ist Basis aus dem schweizerischen Obligationenrecht. Ähnlich, wenn man ein Auto kauft oder einen Kühlschrank kauft, kauft man jetzt ein Unternehmen.
Einfach ein bisschen mehr Parameter. Oder?
Ja, es ist einfach ein bisschen komplexer und das geht dann halt vielfach auch vergessen. Und darum ist absolut richtig jetzt einfach dem Klienten und seinem Treuhänder, dass sie da auf uns zugekommen sind und wirklich jetzt gesagt haben, schau, die formellen Sachen, das Juristische, das müssen wir jetzt wirklich von Profis machen lassen.
Und auf was achtest du jetzt? Oder was sind so die ersten Fragen, die du dir stellst, wenn du jetzt so einen Vertrag erstellst?
Ja, also so einen Kaufvertrag, sei es jetzt eben auch beim Auto oder beim Unternehmen, der ist immer so ein bisschen ähnlich aufgebaut. Also man muss sich mal den Kaufgegenstand definieren.
Ja,
beim Auto, Typ, Marke und so weiter. Und jetzt da beim Unternehmen, welche Aktien von welchem Unternehmen, irgendwie, dass es klar definiert ist, irgendwo Bezug nehmen auf einen Handelsregisterauszug, wie viele Aktien, zu welchem Nennwert, das muss einfach klar definiert werden. Und das Nächste ist dann zum Beispiel auch der Kaufpreis. Da muss man auch irgendwie Klarheit schaffen. Dann die ganze Abfolge. Wie läuft denn das? Ich meine, ein Auto, um das kauft, das wird einfach angestellt und man zahlt das.
Also Zug um Zug.
Genau, beim Unternehmenskauf, da kommen wir dann nachher gleich dazu, kann es vielleicht ein bisschen komplexer sein, dass man das Ganze abwickelt, den Vollzug genau tut regeln. Und da gibt es verschiedene Nebenbestimmungen, sage ich jetzt einmal. Oder man regelt so ein bisschen die Verhältnisse zwischen der Unterzeichnung vom Kaufvertrag, dem Vollzug, oder dann auch nach dem Vollzug. Was passiert dort? Weil, was immer wieder der Fall ist, wenn man jetzt so ein Unternehmen kauft, jetzt auch wieder aus Sicht von meinem Klient, dort hat es jetzt auch noch einen Verkäufer, der sehr viel Expertise hat. Und der muss natürlich ein Stück weit an Bord bleiben, einerseits. Aber man will auch verhindern, dass dann der nicht einfach geht und noch jemand anders irgendwo das Konkurrenzunternehmen aufbaut. Also das ist so ein bisschen die Situation nach dem Verkauf, die muss auch geregelt werden.
Ja klar, nicht, dass man quasi einen Bestand vielleicht sogar noch kauft an Kunden und dann, ja.
Genau. Das ist jetzt mal so ein grober Abriss. Und nur schon von dem jetzt sieht man, es gibt doch ein paar Sachen mehr zu regeln, als jetzt nur Marke, Modell vom Auto und den Preis. Einfach auf der Zeitachse, weil vieles komplexer ist.
Braucht es auch so ein Inventar noch oder hat das der Treuhänder bereits erstellt? Oder?
Müsste man es nicht machen. Also wenn man jetzt wirklich die Aktie kauft, dann geht alles über. Also alle Aktiven und Passiven gehen dann über.
Aber wird da noch so ein bisschen festgehalten, das ist der Ist-Zustand, nicht, dass man da plötzlich noch Maschinen rausschleppt oder so in
Nebelaktion. Das ist jetzt ein guter Punkt. Aber lass uns doch mal von vorne anfangen, gut, oder?
Macht Sinn.
Das ist jetzt so ein Grobabriss gewesen, genau. Das Erste ist, wie gesagt, oder ein Kaufgegenstand. Und dort ist jetzt gerade so ein Praxishinweis, oder, wenn man schaut, ja, was kauft man eigentlich? Okay, man kauft so und so viele Aktien. Und dann ist die Frage, ja, in welcher Form sind die Aktien? Die Leute haben immer das Gefühl, ja, wir sind ja die Aktien, ist ja klar, oder? Aber früher, oder, hat es Papieraktien gegeben, also das sind wirklich Wertpapier gewesen, oder? Ausgedruckt. Mehrere Aktien sind dann auch so mit Zertifikaten halt so verurkundet worden. Und irgendwann später, oder, ist es dann zu so einer Entmaterialisierung gekommen, also man hat einfach Wertrecht. Und jetzt in jüngster Zeit auch die Wertrecht. Da gibt es einfache Wertrecht und es gibt Registerwertrecht. Das sind dann eben die Aktien, die auf einer Blockchain halt als Token so übertragen werden können. Also dort ist schon mal die Frage, in welcher Form sind die Aktien vorhanden? Wieso ist das wichtig? Weil je nach Form unterscheidet sich dann eben nachher auch der Übertragungsmechanismus.
Ja.
Also Papieraktien muss man übergeben.
Ja, klar.
Die muss ich dir aushändigen oder du musst mir die geben. Je nachdem, wenn es dann Namenaktien sind, muss man hinten drauf ein sogenanntes Indossement, wo man also einen Kribbel machen und unterschreiben. Aber man muss die wirklich physisch haben. Und jetzt
sehr feierlich.
Ja, absolut. Und die muss man dann allenfalls auch Tresor verwahren und so weiter. Und dann gibt es dann noch nicht in der Praxis auch wieder ein das Problem, dass dann einmal sich herausstellt, hast du die Aktien gesehen? Die sind noch irgendwie bei den Grosseltern irgendwo mal gewesen, gerade bei so einem Familienunternehmen. Niemand weiß mehr, wo die Papieraktien sind.
Ja,
und dann fängt das grosse Verwachen an und dann muss man halt dann schauen, dass wir, um das Risiko können minimieren, müssen wir die Papieraktien, die Wertrechte, danach entkräften, die Wertpapier. Und das ist dann wieder ein Gerichtsverfahren, das sehr langwierig ist, bis man zum Schluss Gewissheit hat, dass die zerstört sind, vernichtet sind. Und wenn man jetzt halt, das ist der Regelfall, sage ich jetzt mal, bei den Schweizer KMUs einfach einfache Wertrechte hat, dann tun wir die Übertragung, indem man so eine Abtretungserklärung macht. Also so eine Zessionserklärung. Ich trete hiermit ab. Das muss aber auch unterschrieben werden vom Verkäufer. Und dann geht es so eigentlich mal im Grundsatz nach über.
Ja, macht Sinn.
Und das ist auch wieder klar, oder? Jetzt auch ein weiterer Praxishinweis. Es gibt dann auch nicht immer die Meinung, ja, ich habe jetzt den Käufer, ist jetzt im Aktienbuch eingetragen, dann sind die Aktien übergegangen. Das ist ja nicht der Fall. Es braucht die Abtretungserklärung. Genau. Also das ist schon mal beim Kaufgegenstand, oder, wo man muss schauen, in welcher Form sind die vorhanden und darum halt dann, wie wird das übertragen. Ja.
Als erster Schritt denke mal, dass dort alles vollendet stattfindet.
Genau, da kann schon mal viel schief gehen. Dann das Nächste, oder, ist der Kaufpreis. Wenn man so einen Kaufpreis definiert, ist auch die Frage, kann ich den gerade aus dem Portemonnaie so zahlen? Oder muss ich das irgendwie finanzieren lassen? Über ein Darlehen? Da gibt es auch verschiedene Spielarten. Und das muss man dann auch sauber regeln, dass es klar ist. Vielleicht hat dann auch der Verkäufer Angst, dass er dann nicht alles überkommt. Also dann muss man vielleicht auch schauen, mit irgendwie den Kaufpreis irgendwo sicherstellen. Und so weiter. Das sind aber Sachen, die muss man exakt regeln, dass es da kein Missverständnis gibt. So beim Kaufpreis her. Ja. Und wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, dann geht es eigentlich um den Vollzug. Oder? Dort muss man halt dann wirklich beschreiben, wer muss jetzt was machen.
Ja.
Klar, der Käufer, der muss das Geld liefern, je nachdem ist dann irgendwie von einer Bank eine Bestätigung, ein Zahlungsversprechen und der Verkäufer muss eben die Abtretungserklärung liefern, gleichzeitig oder darum so Zug um Zug. Er muss vielleicht dann auch noch einen Verwaltungsratsbeschluss liefern, dass man die Übertragung genehmigen, ein aktualisiertes Aktienbuch und was bei dir dann auch noch vorkommt, ist halt dann die ganze Mutation im Handelsregister, das kann man auch gerade erledigen, der alte Verkäufer, der geht aus im Verwaltungsrat und der Käufer wird dann nachher eingetragen. Das sind die Sachen, die man so ein bisschen beim Vollzug dann halt dann regelt. Ja.
Ist es üblich, dass Zahlung immer gerade alles auf einmal gemacht wird oder gibt es dort dann auch Zahlungspläne manchmal?
Ist unterschiedlich. Also in der Regel, wenn es jetzt ein grosser Betrag ist oder auch mit gewissen Unsicherheiten verbunden, dann macht man tatsächlich verschiedene Tranchen. Es ist auch wieder ein Thema für eine separate Podcast-Episode.
Ja.
Vielleicht die einen haben den Begriff Earnout auch schon mal gehört. Mhm. Das ist halt dann auch die Frage, macht man mal einen Grundpreis ab?
Ja.
Und nachher, je nachdem, schaut man, wie gut sich das Geschäft jetzt entwickelt über eine bestimmte Periode. Dann gibt es wie nachher noch ein bisschen etwas obendrauf.
Ja, wahrscheinlich vor allem, wenn noch stark kundenabhängig ist, wie sehr, dass die wirklich bleiben beim Unternehmen oder nicht.
Genau,
es gibt
genau.
Ja dort manchmal recht viel Persönliches, was dort noch in spielt.
Richtig. Das andere ist halt dann einfach so ein fester Preis. Lockbox. Man hat jetzt einfach einen Preis abgemacht, der gilt. Und wenn sich dann nachher herausstellt, der ist ein bisschen zu hoch oder ein bisschen zu tief, dann ist das egal.
Ja.
Und das hängt dann auch viel mit der konkreten Situation zusammen. Oder auch der Macht jetzt eigentlich im Rahmen von der Vertragsverhandlung, dass man so Bestimmungen, so Ideen kann durchboxen.
Ja.
Genau.
Ja, über das haben wir auch schon in der vorbereitenden Folge mal geredet. Das ist ja Folge 44. Und dort haben wir ja auch mal abgehandelt, was es heisst, wenn Altlast rauskommt. Also,
richtig.
Wenn das noch jemand interessiert, dort haben wir das besprochen.
Genau. Und du hast jetzt gerade noch ein wichtiges Thema aufgegriffen, jetzt Altlasten. Auch vorhin hast du erwähnt, wie denn das ist, oder? Wenn jetzt plötzlich irgendwo beim Inventar Maschinen verschwindet. Das ist jetzt auch etwas, was man muss regeln. Und so Zusicherung und Gewährleistung, sage ich jetzt mal salopp. Also, wie ich vorhin gesagt habe, man hat im Vorfeld so eine Due Diligence gemacht. Man hat vielleicht einmal die Bilanz angeschaut, was sind da für Vermögenswerte rum. Je nachdem, wenn es jetzt ein Handwerksbetrieb ist, man ist einmal schauen, hat es das Warenlager, hat es Maschinen, Equipment und so weiter. Und jetzt besteht dort je nachdem auch eine Unsicherheit, in welchem Zustand ist das.
Ja.
Und dann kann man jetzt genau auch so halt eine Zusicherung abgeben, also der Verkäufer sichert zu, dass die Maschinen in einem guten Zustand sind. Thema Altlast auch. Er kann den Verkäufer auch zusichern, dass ihm keine Streitfälle bekannt sind, dass alle Sozialversicherungsbeiträge gezahlt worden sind und so weiter. Und überall, wo man jetzt irgendwo so einen heiklen Punkt gesehen hat in dieser Due Diligence, wo vielleicht der Verkäufer nicht können regeln ich meine, der Verkäufer hat wirklich ein grosses Interesse daran, alles, was irgendwie unsicher ist, im Vorfeld zu regeln. Das haben wir letztes Mal auch gesagt. Es braucht eine Vorbereitungszeit. Wenn ich das mal verkaufen will, dann muss ich wirklich vorne anfangen, auszumisten, aufzuräumen, dass der Käufer dann auch ein gutes Gefühl dabei bekommt. Und wenn er es eben nicht hat, dann gibt es allenfalls dann in der Verhandlung eine so Zusicherung, wo man halt dann muss dafür gerade stehen. Das ist dann wieder ähnlich jetzt wie beim Kaufvertrag mit einem Auto. Ich sicher zu blöd gesagt, oder, dass das Auto vier Rädchen hat und so weiter, dass es einfach nicht mangelbehaftet ist. Und wenn es halt eben dann doch einen Mangel hat, das sind nur drei Rädchen, dass man dann halt da so einen Schaden geltend machen kann. Und so ist es jetzt auch bei einem Unternehmenskaufvertrag, wenn sich dann herausstellt, dass dann da doch nicht alle Steuern gezahlt worden sind, dass noch alte Gerichtsfälle vorgekommen sind, man hat keine Rückstellungen gemacht in der Jahresrechnung, dann kann man nachher da den Verkäufer dafür haftbar machen.
Ja.
Also das ist auch ein ganz grosses Thema, die zusicherige Gewährleistung, wo man von beiden Seiten das Interesse hat, das sauber zu regeln.
Auf jeden Fall. Und das ist wahrscheinlich braucht eben die Due Diligence im Vorab, genau, um die Sachen feststellen.
Genau, es macht ja dann wenig Sinn, wenn man einfach hunderte von zusicherigen Gewährleistungen reintut, explizit Sachen noch irgendwie aufführt. Es macht wirklich dann Sinn, wenn man eben vorne so eine Prüfung gemacht hat und man hat da 2, 3, 4 Red Flags oder auch so notorische Punkte, wo man immer ein bisschen weiss, das kann heikel sein, dass man dann die spezifisch jetzt so regelt. Aber
dass man dort einfach haftbar gemacht werden kann, weil man jetzt nicht einfach für alles kann pauschal sagen, egal was rauskommt.
Genau.
Dass man dort schon auch muss dann ein bisschen halt ins Risiko gehen.
Richtig. Und das ist halt auch wieder sehr einzelfallbezogen, was jetzt in dem konkreten Unternehmen der Fall ist. Genau.
Ja, das klingt sehr aufwendig und auch nach etwas, wo man sehr konzentriert muss, reingehen und sich einen super Gedanken machen und sich gut damit auseinandersetzen. Weil wenn man es mal unterschrieben hat, kann man dann nicht mehr rütteln, oder?
Dann ist es spät, dann haben wir es unterschrieben und dann gilt halt das, was man jetzt auch in dem Vertrag nicht geregelt hat. Und wie wir auch immer wieder sagen, also die seltensten Leute oder, sind so ein Hansdampf in allen Kassen. Oder? Also Schuss bleibt bei den Leisten. Also ich sage jetzt mal, der Steuerexperte, der soll seine Steuern im Griff haben, Treuhänder zahlen und der Anwalt soll sich dann eben um den Wortlaut in so einem Kaufvertrag kümmern. Aber die wenigsten könnten alles machen, oder? Und da habe ich jetzt auch gerade aktuell wieder so ein Beispiel erlebt. Ich habe dann da so einen Aktienkaufvertrag entworfen und was man etwa die macht, ist, die Bestimmung aus dem Kaufvertrag in Bezug auf Prüf- und Rügepflichten, dass die wegbedingungen wird und man tut separat die neue Regelung einführen. Also im UR ist es so geregelt, Und das ist halt auch wieder darauf gemünzt, dass man einfach ein Auto kauft. Das Auto wird geliefert und in dem Moment muss man es prüfen, ob es eben all die vier Regeln hat. Und wenn nicht, dann muss man es sofort melden. Jetzt aber, wenn man ein Unternehmen kauft, dann ist es schwierig, jetzt einfach das sofort zu prüfen, sondern irgendwelche Mängel, die kommen dann nach dies nachführen, vielleicht beim nächsten Jahresabschluss.
Mhm.
Und dann macht halt die Standard-Uhr-Regelung mit dieser sofortigen Rüge und Prüfobliegenheit macht wenig Sinn und das wird dann ersetzt.
Absolut, ja.
Dass man halt dann sagt, man hat einfach innerhalb von einer bestimmten Dauer, muss man das prüfen und dann, wenn man etwas entdeckt hat, hat man 30 Tage Zeit, um das nachher zu melden.
Mhm.
Und so Sachen, das muss man einfach wissen, das ist Vertragsrecht, da muss man einfach sattelfest sein.
Mhm.
Und wenn man das nicht macht, dann je nachdem ist man dann als Käufer schlecht beraten, wenn man dann da wirklich die Uhrregelung hat und dann allenfalls ist man dann mit seiner Rüge viel zu spät.
Ja, das kann sich dann zu teuer stehen kommen, dass man dort sagt, ich nehme da jetzt einfach jemanden und spare mir die Kosten für einen Experten, der dort die Erfahrung hat. Und ja, im Zweifelsfall zahlt man das Zeug doppelt, wenn man so ein bisschen und dem meint hat angeht, dass denke ich bei so einem, ich sage jetzt nicht once in a lifetime Event, ich meine, es gibt ja Leute, die verkaufen mehrmals Unternehmen, aber sicher nicht etwas, was man tagtäglich macht, wenn man jetzt nicht als Anwalt arbeitet, wo in dem Sinne beratend oder umsetzend dabei ist, ja, dass man dort halt einfach wirklich sich beraten lässt,
weil
es gibt so viele Stolperfallen, wie wir jetzt nur schon in dieser kurzen Zeit wieder hören. Von dem her hätte ich gesagt, wer das in Betracht zieht, der soll unbedingt gut schauen bei der Auswahl von Partnern, die ihn durch diese Phase begleiten.
Absolut. Und für das stehen wir ja gerne da zur Verfügung, wirklich auf Augenhöhe mit dem Kaufswilligen oder eben den Verkäufer halt dann auf beiden Seiten, tun wir das anbieten, tun wir das mit den Leuten, unseren Klienten anschauen, um da sicher über die Ziellinie zu bringen.
Top, das klingt nach einem guten Plan. Vielen Dank für den Einblick, David. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Milena.
Kaffee und Paragrafen ist ein Podcast von der Kanzlei Sequoia Legal & Advisory. Mehr Infos auf sq-legal.ch. Übrigens, die Erstberatung ist bei uns immer kostenlos.